Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcast wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne Made for Artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment made in Germany.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Folge, Ausgabe, Edition unseres brandaktuellen neuen Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One, ich bin euer Gastgeber heute und in alle Ewigkeit. Und ich sitze hier mit dem wunderbaren Nico Brokhammer. Nico, was geht ab?
Nicht viel. Ich bin noch ein bisschen müde, aber alles gut.
Ja. Hast du lange geschlafen?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin noch ein bisschen im Delirium von Montagabend oder Nacht.
Wieso? Erzähl doch mal den Leuten, was Montagnacht passiert ist. Dann kann Daniel seine Version auch nochmal erzählen.
Ja, genau. Dann haben wir schön zwei Sichten. Ich war irgendwie mit Daniel, wir sind gleichzeitig losgefahren. Er von Lüneburg, ich von Remscheid. Wir
Daniel kommen. Bluebird wohlgemerkt.
Bluebird, alle natürlich. Wissen, um
wen es geht.
Bauermeister. Und wir brauchen beide ungefähr 4 Stunden. Dann hat sich's bei ihm aber schon mal um 2 Stunden verzögert, weil irgendeinen Scheiß noch einkaufen musste oder abholen musste. Und da war ich irgendwie schon in Jena. Und so nach 2 Stunden schreibt er mir so, Digi, ich muss gerade richtig im Strahl kotzen. Und ich war dann so, okay, wenn es nicht besser wird, melde dich. Dann hat er mir irgendwann ein Bild geschickt und er sah wirklich echt entzückend aus. Und hat sich dann irgendwann auf die Rückbank von seinem Transporter verkrümelt und hat da in Fötusstellung anscheinend ein bisschen gechillt. Und ja, nach 4 Stunden haben dann die liebe Miki und ich uns entschieden, dass wir den mal abholen, 2 Stunden von hier.
Wie viel Uhr war es dann, als ihr da seid?
Wir sind um 10:30 losgefahren, haben 1:40 gebraucht bis an den Rasthof. Und dann haben wir da noch 20 Minuten kurz gechillt, damit er sich entleeren konnte. Und ja, dann haben wir nochmal 1:40 zurückgebraucht. Und so um 2 waren wir dann zu Hause.
Krass.
War sehr angenehm, nachdem ich schon 4 Stunden mittags nach Jena gefahren bin.
Ja, auf jeden Fall. Ne? So. Aber das ist ja auch wichtig, dass man dann nach Jena rein auch mehrere Strecken mal abfährt, um da so ein Gefühl für zu kriegen, wie kann man diese Stadt hier erreichen, weißt du, von welchen Richtungen.
Definitiv.
Das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt.
Und was die schnellsten Fluchtwege sind.
Das finde ich auch gut. Für die Leute, die sich fragen, Bruder, was sind das für Leute, die da jetzt reden, stell dich doch bitte unseren Zuhörern einmal vor.
Ja, Name muss ich ja nicht erwähnen, Nico Brokhammer. Tätowiert seit 8 Jahren, komme gebürtig aus Landau in der Pfalz, Südpfalz, hört man safe auch am Dialekt bei mir. Mhm. Ganz raus bekomme ich ihn auch nicht. Und wohne jetzt seit knapp einem Jahr bei meiner Freundin in Remscheid, bin da hingezogen und arbeite jetzt mit Robin Kemper zusammen, dem Schlingel.
Dem kleinen Schlingel. Stimmt, ja. Der hat ein Studio aufgemacht, ne?
Genau, am 1.4. war offizieller Stichtag und ab dem Tag war ich auch dabei.
Okay, wie heißt das Studio?
Old Atlas.
Ha. Oh. Okay, cool. Und ist auch in Remscheid, ja?
Nee, das ist in Witten. Also ich habe jeden Tag 40 Kilometer zu fahren, einfach.
Okay.
Aber ich fahre halt nur Autobahn, dadurch ist es in 25 Minuten getan, eine Strecke.
Und 45, ja?
43.
Hoch. 43.
Genau, ich fahre kurz eins und dann 43 hoch Richtung Bochum und dann...
Ach ja, rüber. Stimmt. Ja, richtig. Genau. Klar, das ist ja da hinten die Ecke. Ja, da komme ich her, aus der netten Gegend. Und gefällt es dir da, Remscheid? Ist es nett oder eher nicht?
Ja, am Anfang konnte ich mir nicht wirklich was drunter vorstellen. So. Ich dachte, das ist schon Pott, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es ist noch bergisches Land und es ist wunderschön.
Ja?
Ja, also wir wohnen echt 200 Meter vom Wald entfernt und es ist schon sehr entspannt, die Wohngegend, wo wir leben. Mhm. Viel zu Einfamilienhäuschen, Rentner-Families, also sehr relaxed. So. Die Stadt an sich ist jetzt auch nicht nennenswert oder atemberaubend.
Kann ich bestätigen, bevor hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. So.
Aber ist halt für mich der vom Dorf kommen, also Landau ist zwar eine Stadt, aber es ist eigentlich ein großes Dorf, ist es nicht. Ist es schon mal was anderes, auch ein bisschen lebhafter halt in einer halben Stunde in Dortmund zu sein, in einer halben Stunde in Bochum oder in Essen oder in Köln. Fühlt sich ganz cool an, so halt ein bisschen das Großstadtleben haben zu können, wenn ich es will, durch eine halbe Stunde fahren. Aber ich bin dann auch echt froh, dass ich dann, dass wir halt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger wohnen. So in einer Großstadt würde ich jetzt nicht leben wollen an sich. Bin ich nicht der Typ für.
Also sagst du, Remscheid ist so das Maximum an Stadt, was du ertragen kannst?
Ja, komplett. So.
Was ist in Landau? Was ist da die nächstgrößere Stadt?
Karlsruhe-Mannheim. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ja.
Karlsruhe-Mannheim. Ja, da war ich, war ich in Karlsruhe schon mal? Nee, war ich tatsächlich noch nicht. In Mannheim glaube ich auch nicht.
Ja, Mannheim ist halt, war ich nicht oft. Mhm. So, man geht halt auch nur hin zum Shoppen halt so, weißt du, weil die halt klar. Mehr Sachen haben. Karlsruhe war auch immer ganz okay. Ich war halt in Karlsruhe auf der Grafikerschule 3 Jahre. Dadurch kenne ich mich in Karlsruhe ein bisschen aus.
Mhm, und, Grafiker,
Ja.
Ja, da sind wir doch glatt beim Thema, ja. Nico. Erzähl doch mal. Von deiner, du bist ja auch nicht aus der Schule und sofort Tätowierer geworden, obwohl du ja eigentlich dazu familiär das Zeug gehabt hättest. Dann, wo fangen wir denn an am besten? Erzähl uns doch mal eben kurz, wer sind deine Eltern?
Meine Eltern sind Martina und Bernd Prokammer, mittlerweile getrennt seit 10 Jahren, aber beide Tätowierer. Mein Vater hat jetzt 27 Jahre als Tätowierer auf dem Buckel und 26 Jahre sein eigenes Studio. Und meine Mom müsste jetzt 12 oder 13 Jahre tätowieren.
Krass eigentlich, ne? Ja. Wie die Zeit vergeht. Deine Mutti habe ich ja kennengelernt. Ja. Schöne Grüße an Martina, die ist echt korrekt. Schön in Amsterdam. Ja, wieso hast du dann vorher noch was anderes gemacht? Also wieso bist du dann offenbar ja Grafiker, ne? Grafikerschule, ja. Also nehmen wir mal an, ne? Du bist Grafiker.
Genau.
Wieso habt ihr dann nicht komplett direkt gesagt, komm, der Junge?
War Kriterium meiner Eltern. Weil ich war halt, habe die Realschule gemacht. Also man muss auch sagen, ich habe nicht Grafikdesign studiert, sondern ich war auf einer staatlichen Schule und habe das als klassisches 3-Jahre-Ausbildung-Ding gemacht.
Ja.
Und war dann mit 15, knapp 16 mit der Schule durch. Und meine Eltern haben einfach gemeint, Tätowieren ist halt ein Big Step, ich bin selbstständig. Und falls mir das halt nach einem Jahr keinen Bock macht oder nach 2, habe ich halt nichts in der Hand. Und es kommt halt im Bewerbungs- oder im Lebenslauf halt schon ein bisschen kacke, wenn da steht, jo, ich war die letzten 2 Jahre Tätowierer. Nimm dich ja keiner für voll mit 18 oder 19 dann. Und
ja,
deshalb,
das stimmt.
Ja, und halt eben auch ein bisschen, mein Dad oder meine Eltern haben definitiv das auch auf die persönliche Entwicklung oder auch auf mein Alter ein bisschen bezogen, weil mit 15 hast du halt keine Verantwortung.
Ja, ist richtig.
Ne? Oder mit 16. Und da war ich mit 19 fertig mit der Ausbildung. Ob die Verantwortung so viel größer war, weiß ich nicht. Sie ist aber mit der Zeit gekommen, aber ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil die Schule war halt eben schon sehr lehrreich für mich auf Basis vom Tätowieren gesehen.
Warum?
Ich habe viel gezeichnet. Also unter Grafiker stellen sich viele wirklich nur so Nerds am PC den ganzen Tag vor. Aber bei uns war PC 30% und 70% wirklich zeichnen.
Echt?
Ja, ja, ja. Ich habe Kalligrafie gehabt komplett. Ich habe gelernt, mit Federn Tusche zu schreiben.
Mhm.
Ich habe Fraktura, Old English, die ganzen Schriften alle gelernt zum Beispiel.
Geil.
Und ich bin kein Lettering-Dude. wir hatten, die Schule hat uns Aktmodelle gesponsert. Also, dass Leute kamen, wir durften Akt zeichnen. Wir hatten auch Austauschschulen in Paris und Moskau.
Mhm.
Wir waren dann auch ein Wochenende in Paris und die Leute aus Moskau waren dann irgendwie in Deutschland. Da waren wir mit denen in Bergen, hatten irgendwie 2 Hütten gemietet, hatten da einfach eine kreative Woche so.
Krass, aber cool.
Ja, und es war schon nice auf jeden Fall. Hatten noch Fotografiekurs, wir hatten noch Linoleumdruckkurse und so. Also wirklich sehr, sehr breit gefächert. Heute auf der Schule, ich besuche die ab und zu mal, so weil noch ein paar Lehrer da sind, ein paar Dozenten. Heute ist es viel extremer gesplittet. Die haben wirklich UX-Design und alles, was es damals nicht gab. Damals war so das einfach breiter gefächert.
Ja.
Und heute ist es viel spezifischer bei denen gemacht.
Aber das finde ich eigentlich cool, dass man, wenn man sagt, man macht die Ausbildung, das ist ja meistens so der erste Step in deiner Berufskarriere, ne? Und dann hast du halt da schon mal das Rüstzeug zu kriegen, um schon mal überall reinzuschnuppern, dass du sagst, Fotografiekurs.
Genau.
Und das sind ja alle Skills, die dir jetzt, sage ich mal, als Tätowierer auch zugutekommen. Ne?
Definitiv.
Weil du musst wissen, wie man gut fotografiert. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich habe es gestern mit Mario gehabt, der auf einer Kunstschule war und genau das Gegenteil aber behauptet hat, weil er gesagt hat, er braucht gar nichts davon. Also wenig, ne?
Ja.
Und bei dir ist es jetzt so, ja, das hat mich aber tatsächlich vorbereitet. Da siehst du halt, wie die Unterschiede sind, ne?
Ja, definitiv. Also natürlich werden auch interessante Fächer wie Werbepsychologie und Werbelehre. So, unser Dozent hat halt einfach schon 4 Bücher geschrieben.
Mhm.
So, ne? Und das war dann schon sehr, sehr spannend.
Also, das ist cool, ne? Wenn Leute, wenn sich genau, Lehrer also, für das Fach, was sie machen, auch interessieren.
Also du, also es waren alles nicht wirklich Lehrer, sondern es waren alles Praxisleute, Berufsleute,
ja,
die dann halt so eine Wochenendschulung zum Lehrer gemacht haben irgendwie. Und aber es war krass interessant. Also du hast B2B-Marketing kennengelernt. Du weißt, wie eine Werbeagentur strukturell eine Werbeanzeige aufbaut, aus welchen Gründen die was wo platzieren und was das beim Endverbraucher oder beim Kunden auslöst. Und da bist du dann schon so, ah, ja, okay.
Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Dann wird vielleicht auch mal einiges funktionieren.
Ja.
Aber cool, ja.
Ja.
Und dann bist du aber trotzdem, ich meine, klar, das liegt ja dann nah. Also okay, mit 15 hattest du dann, sagst du, willst Tätowierer werden. Mutter, Vater haben gesagt, nee, lass mal bleiben, so machen wir lieber was Ordentliches und dann Grafiker auf jeden Fall.
Genau.
Wie war es dann, als du, aber du wusstest vorher schon, dass du das nicht durchziehen willst. Also dass,
ja,
dass du da nicht arbeiten willst.
Ich hatte im zweiten Lehrjahr ein Praktikum gemacht bei einem Grafiker, 2 Wochen lang.
Ja.
Und kann auch sein, es war jetzt halt ein schlechtes Paradebeispiel, aber es war komplett lame. Es war so, okay, das ist echt scheiße langweilig.
Ja,
so nur am PC, Kundenkontakt hast du nur mit E-Mail oder Telefon. Und ich war dann so, ja, keine Ahnung. So irgendwie halt, wir haben, also sein größter Arbeitgeber war Bosch damals. Und er hat halt für die irgendwelche Bilder retuschiert und auf die Homepage eingepflegt und was weiß ich. Und ich war dann so, naja, okay, das kann ich mir jetzt nicht so ein ganzes Leben lang vorstellen.
Ja, weil es halt eben nicht kreativ ist, ne?
Nee, gar nicht. Ich habe dann später, als ich Tätowierer war schon, jetzt vor 4, 5 Jahren, in Berlin habe ich so ein, zwei Leute, die ich von früher kenne, also Philipp, a.k.a. Dies Rotten Days. Er ist halt krass vernetzt, so er kennt so auch so B, C Promis, er hängt auch mit denen rum und so. Also er kennt krass viele Leute in Berlin und durch ihn bin ich an die Agentur Muschi Kreuzberg gekommen. Und ich war da drin und ich dachte so, okay, das ist eine geile Grafikagentur. Eine Grafikagentur, die einfach in der Scheißkirche oben drin im Dachstuhl drin ist. Ihr Meetingraum war einfach mit Basketball-Floorboden original und einer Basketball-Anzeige. Wo ich mir denke so, jo, ciao, ne? Und das ist dann halt so, klar,
Conceive. Hipster.
Ja. war halt so ein typisches, war wirklich so eine Berliner Agentur. Aber ich dachte so, okay, kann halt eben auch mal anders aussehen wie in der Agentur, in der ich halt das Praktikum gemacht habe.
Ja, da kommt, das ist ja mit, wie mit Tätowieren auch, ne? Es kommt ja immer drauf an, was man macht. Oder wenn du jetzt Friseur bist zum Beispiel, hast du das auch. Du kannst halt hier der normale 0815 Friseur sein, so, der halt wichtig ist, der gebraucht wird. Und dann auch immer ihre Dauerwelle macht, so, ne? Aber du hast halt genau auf der anderen Seite halt auch die Sachen, die halt wirklich den Fancy-Kram machen und nee, ich mache jetzt aber so und das.
Ja, genau, ne? Also ich bin in Landau zum Beispiel, wenn wir es jetzt gerade so über Friseurläden haben, so ich bin bei meinem Barber immer oder bei meinem Friseur und der ist halt ultra nice, es ist richtig so auf Retro-Barber Rotterdam so ein bisschen, weißt du,
steht ja,
ein
ja,
altes so, Motorrad drin.
Ach, wie heißen die denn noch?
Die fetten Chesterfield-Sessel und so und.
Schorem.
Genau, aber so. Finde ich halt ansprechender so, als halt so Tante Emmas Friseurladen, wo Conny die Dauerwelle bekommt, ne?
Ja, das, aber wahrscheinlich wird es umgedreht nicht so sein. Die hätte wahrscheinlich nicht in so einem Laden, ja, wo du auch noch einen saufen kannst, parallel noch, ne? Das ist.
Ja, definitiv. Conny fühlt sich halt bei Emma cool und wir, oder andere Leute fühlen sich halt dann in diesem scharfen Laden halt ganz geil, so, ne?
Cool. Aber. Ja, fiel dir das dann leichter? Also ich meine, gut, klar, weißt jetzt nicht, wie es ohne ist, aber wie war der Einstieg für dich? So hast du irgendwie, also wurde dir, ich weiß, dass es nicht so war, aber ich frage trotzdem nach, hast du was geschenkt gekriegt, weil deine Eltern beide Tätowierer sind in der Ausbildung?
Nee, ich würde sagen, ich habe es doppelt so schwer gehabt wie manch anderer.
Ja?
Ja, definitiv. So. Weil, klar, bei meinem Dad ist halt, ne, er hat bei Kevin Heath gelernt, typischer Engländer mit, wie man es sich vorstellt, Goldzahn, Rolex, Jaguar und so. Und mein Dad hat da das erste Jahr bei dem gearbeitet, hat noch einen Batzen Geld bezahlt, wie es damals war, und hat einfach nur ein Jahr lang den Laden geputzt. Und das muss man bei meinem Dad heute nicht mehr machen, das will er auch nicht, weil er gesagt hat, das war damals die Zeit, heute wäre das nicht mehr angebracht.
Ja, das Geld reicht.
Genau. Aber in dem ersten Jahr ist halt, da machst du alles. Von Kundenbetreuung, Arbeitsplatz aufbauen, abbauen, Maschinen, also Spulenmaschinen auseinanderbauen, wieder neu zusammenbauen, aber ohne Entgelt. Also das erste Jahr verdienst du bei meinem Dad ungefähr ein Jahr kein Geld.
Aber das ist, würde ich sagen, relativ normal, ne?
Genau.
Das ist ja auch so eine Geschichte. Das ist natürlich bei uns, wir haben ja keine Ausbildung in dem Sinne, sondern es gibt ja einfach nur das, was dir jemand als seine Ausbildung verkauft und die ist dann mehr oder weniger qualitativ oder auch nicht. Und es gibt aber da keine Möglichkeit, das irgendwie zu quantifizieren. Wenn du jetzt aber sagst, das mag für einige jetzt komisch klingen, was, der macht eine Ausbildung, wird nicht bezahlt. Ja, wenn du Ergotherapeut wirst, musst du das auch bezahlen. Ja, also so ist es nicht. Das hast du halt auch mit dazu. Deswegen ist das auf jeden Fall schwierig.
Richtig. Deshalb, also manche verstehen es halt nicht so. Ich sage, ja, es gibt halt Ausbildung, da musst du bezahlen, wie jetzt Ergotherapeut. Ja? Mhm. Da musst du halt auf eine Privatschule gehen, die dir das beibringen oder irgendwie. Und dann bezahlst du da deine 400-500 Euro im Monat.
Das ist schon echt krass, ja. Und die rufen ja auch richtig auf. Das ist ja nicht genau so, dass die sagen, komm, du hast jetzt hier einen Fuffi-Mitgliedsbeitrag und dann haben wir das. Ne?
Richtig, ne?
Ja. Sondern da geht es ja dann auf jeden Fall um mehr.
Genau. Und war halt nicht so easy mit Papa, ne? Er ist halt ein sehr strenger Lehrer. Er hat halt seinen Weg, den er geht oder wie er ihn bestritten hat. Und klar, er versucht den auf die Azubis, die er hatte oder jetzt hat, halt ein bisschen zu übertragen. Mhm. So, weil klar, für ihn kennen wir alle, sein eigener Weg ist der richtige, weil er funktioniert hat. Und dann versucht man es natürlich den anderen so beizubringen. Aber für manche ist halt der Weg nicht der richtige. Und da sind wir auch nach einem Jahr ordentlich aneinander gerasselt, weil ich gemeint habe, so, ey du, Digi, so nicht. Also nicht, dass ich die Sachen verweigere zu machen oder verweigert hätte, aber ich hatte einfach eine andere Herangehensweise wie er. Mhm. Er wollte immer Zeichnungen eine Woche vorm Termin sehen. So, also eigentlich wie es die Kunden wollen am liebsten. Und das ist halt nicht meine Arbeitsweise. Ich kann halt gut unter Druck und unter Stress arbeiten. Mhm. Ich stehe morgens auf, also aktuell stehe ich morgens auf, ziehe mir einen Kaffee, setze mich hin und zeichne für mittags. So entstehen bei mir die besten Designs, weil ich unter Druck halt die besten Ideen habe. Und das hat er am Anfang nicht so ganz cool gefunden.
Ja, aber ist so, ne?
Aber er hat es dann irgendwann akzeptiert und hat gemeint, okay, ich lasse den mal machen so, es entsteht was Gutes danach.
Man hat ja auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu jemandem, den man, sag ich mal, schon vor 20 Jahren kennengelernt hat, weißt genau. du? Das ist ja halt die Sache. Deswegen ist es ja auch schwierig, wenn du einen Partner hast und den oder die ausbildest dann als Tätowierer, dass das dann halt auch so ein, du hast dann einfach kein Machtgefälle, aber
richtig.
Es ist halt wie bei uns mit Kilian, mit unserem Azubi, ist es dann zum Beispiel so, es gibt schon eine Hierarchie auf jeden Fall. Ja. Und er weiß auch, er nimmt mich auch ernst, wenn ich ihm Sachen sage, so, weil er halt weiß, ne? Das ist mein Weg und wir lernen erstmal meinen Weg, weil das ist der, den ich ihm zeigen kann. Und danach kann er von mir aus freestylen, aber ich zeige ihm erstmal alles so, wie ich das mache.
Die Grundbasis muss einfach.
Genau. Und wenn du das jetzt mit wem anders hast, hast du halt konstant Diskussionen, die ganze, ja, warum denn so, warum so, wo ich mir denke, ja. Digga, es wird nicht diskutiert, es wird so gemacht, wie ich das sage. Ne? Danach können wir uns über allen Kram unterhalten, aber dass du erstmal was, jetzt kannst du gar nichts oder weißt gar nichts darüber, danach weißt du ein bisschen was. Nimmst das als Basis und alles, was on top kommt noch, macht hinterher den Mix, sage ich mal, wie du deine Sachen
halt. Was dann halt den Charakter vom Tätowierer ausmacht. Ob genau, es jetzt auch richtig. Das Außenrum ist, wie jeder seinen Platz aufbaut.
Ja.
Da hatten wir es jetzt gerade am Montag mit Kilian drüber. So, ich habe jetzt schon gemerkt, dass da noch so ein paar Autisten oben rumsitzen wie ich. dass ich halt abends so, weiß ich, meine Farbkäppchen hinlege und dann mit dem Mundspattel in eine Reihe perfekt lege, den Mundspattel unten drunter rasiere nebendran so.
Ne, so also, richtig ja. unangenehm anstrengende Künstler, du
bezahlst. Ja, komplett. Aber da hat zum Beispiel Robin und Kira im Laden haben auch schon gemeint, so, okay, krass, so, von dem baut keiner abends seinen Platz vorher für den Tag danach auf. Mhm. Ich mache das auch nicht immer, aber wenn ich es dann mache, so, dann komplett behindert halt einfach. Ne?
Die Vorteile liegen ja auf der Hand, so ist es ja nicht. Ne? Das sehe ich auch bei vielen Sachen. Eigentlich denkt man sich, es wäre so einfach, das besser zu machen, aber irgendwie sträubt man sich dann oder man ist zu faul oder hat keine Zeit.
Ja, ey, ich bin abends auch mal zu faul, wenn ich einen langen Tag hatte. Manche würden jetzt lachen, langer Tag. Aber dann habe ich halt auch keinen Bock. Ne?
Wann fängt der Tag für dich an?
In der Regel habe ich um 12 Uhr meinen Kunden.
Wann stehst du auf?
Unterschiedlich. Manchmal packe ich es mit Hanna wirklich um 6, 6.30 Uhr aufzustehen, aber da muss ich echt Bock haben. Sie wird jetzt lachen, weil sie wahrscheinlich sagt, jo, das macht er zweimal im Jahr
mit genau, mir. Genau, es ist vorgekommen, mehr aber auch nicht.
Genau. In der Regel 7:30, 8 irgendwie so, stelle ich mir mal einen Wecker. Mhm. Ja, und dann ist halt, wie gesagt, wie vorhin erzählt, aufstehen, Kaffee, zeichnen.
Krass. Also du bist auch niemand, der abends zeichnet?
Nee, abends will ich, abends ist für mich so, das ist meine Zeit. Dadurch, dass Hanna halt studiert oder arbeitet, sehen wir uns halt manchmal morgens, vormittags nicht. Mhm. Das heißt, wir sehen uns erst abends und dann ist bei mir einfach so abends, ey, ich koch, dann essen wir und dann, keine Ahnung, gehen wir vielleicht nur was trinken oder gehen auf die Couch, Fernseher klotzen, was auch immer. Das ist so halt die gemeinsame Zeit, die ich halt gerne mit ihr dann genieße. Oder halt eben dann auch mein Fußballtraining habe oder was auch immer.
Ja, Fußball spielst du.
Ja, wieder.
Okay, was spielst du für eine Position?
Rechtes Mittelfeld.
Ach, Mittelfeld bist du.
Läufer.
Ich habe auch Mittelfeld gespielt. Mittelfeld und hinterher im Tor.
Was?
Das war das Ding.
Okay, ja. Nee, für Tor bin ich zu klein, glaube ich.
Ja, da hast du auch deine Marotten. Ich habe zum Beispiel, wir haben ja immer auf Ascheplätzen gespielt und ich immer, habe mir die Mitte immer mit dem Fuß markiert. Das war so die Sache und habe mir so Markierungen reingemacht, dass ich sehe, wo was ist.
Ja.
Bist du gut im Mittelfeld?
Ach, ich war jetzt, ich habe jetzt erst diese Saison wieder angefangen. Ich habe halt eben auch angefangen, um auch ein bisschen Kontakte zu knüpfen in der Stadt. So. Und so oft war ich jetzt
wie, wenn ich im Fußballverein,
ja, also Entschuldigung. Genau, ne? Aber ja, ich habe die Vorbereitung eigentlich ganz gut mitgemacht, aber ja, jetzt halt seit September oder seit Ende August habe ich ziemlich viel mit Guestspots und Conventions, was auch ein bisschen zu viel war. Aber okay.
Ja, wem sagst du das? Du machst dieses Jahr auch noch Brüssel mit, ne?
Genau.
Warst du da schon mal?
Nee.
Ich auch noch nicht. Bin ich auch gespannt.
Ja, freue ich mich.
Ja, das wird auf jeden Fall cool. Also hoffen wir mal, dass es cool wird. Kann auch sein, dass es nicht cool wird.
Aber ich habe noch keine Anfrage, aber wenn nicht.
Ich auch nicht, aber ich habe mich auch noch nicht drum gekümmert.
Ja, ich habe es zweimal hochgeladen, aber wenn nicht. Ich habe ein paar Bonadus dabei. Ich sehe es entspannt.
Ich habe gehört, in Brüssel funktionieren solche Sachen, also die Leute sind wohl interessiert und gucken und nehmen sich auch also so Bonadus halt mit und Merchandise soll ja gut funktionieren, habe ich mir sagen lassen.
Sehr gut.
Kleiner Brüssel-Tattoo-Convention-Lifehack sozusagen.
Ja, wie gesagt, Ausbildung war da nicht ganz so easy. Aber ey, ich habe sie durchgezogen, ich habe vieles gelernt. Ich habe vieles gelernt, was manche Tätowierer, die ich kenne, nicht gelernt haben, wie Nadeln löten. So.
wir haben vorhin das Thema gehabt. Und da habe ich mit Zottel drüber gesprochen. Und zwar, ob er Nadeln löten kann, weil wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Und wir waren uns beide einig, wir können es leider nicht.
Ja.
Aber Nico, was hältst du davon? Auf der nächsten Invitational machen wir ein Seminar. Weil ich kenne viele... Go. Ich würde es ja auch gerne, ich finde, das gehört einfach so mit zur Toolkiste dazu, auch wenn man es nicht muss, weißt du, es schadet nicht. Das ist so ein Handwerk.
Man braucht es nie, aber man muss es einfach mal gemacht haben.
Ja, also ich finde persönlich, dass du halt einfach, wenn du, guck mal, jetzt gerade in der Situation, die Farben werden verboten, beziehungsweise es werden Pigmente, essentielle Inhaltsstoffe davon verboten, so, wenn du die Farben morgen am Tag nicht mehr im Supply kaufen kannst, sage ich dir, 95% aller Tätowierer haben ein richtiges Problem. Außer die 5%, die wissen, wie man Farbe mischt. Nico zeigt gerade auf sich und lacht. aber das ist doch cool, dass man dieses Handwerk halt noch kriegt. Das ist natürlich auch keine Raketenphysik. Ne? Da muss ja einer genau zeigen, wie es halt geht und auf was zu achten ist. Das sehe ich ja bei uns heute, wenn wir Azubis haben oder wem auch immer, dem halt was zu erklären, die brauchen für Sachen, wofür wir, anderes Beispiel, skaten. Mhm. Bis ich einen Olli konnte, hat es ein Jahr gedauert. So, die ganzen kleinen Pisser, die danach gekommen sind, waren nach 2 Wochen, haben die einen stabilen Olli hingekriegt. Wir hatten aber auch dann das Wissen von den Leuten, wir waren die einzigen und ersten, die da geskatet sind und mussten uns das komplett selber beibringen anhand von 3 Skate-Videos, die wir teuer auf VHS erstanden haben in Dortmund im Titus. So,
richtig. Weißt du? Heute gibt's halt YouTube.
Ey, aber das eigentlich muss ich sagen, wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu, dass man das Tätowierhandwerk, sage ich mal, dass man da auch als Außenstehender durch diesen ganzen, also oder generell in der Welt, dass jeder alles kann, natürlich auch unsere Sachen. Findest du das gut oder findest du das schlecht?
Ist ein bisschen zwiespältig für mich. Also ich finde es gut, dass man die Informationen bekommen kann für die Leute, die wirklich dafür brennen.
Mhm.
Aber ich finde es halt scheiße, dass dann irgend so ein Justin im Lockdown denkt, yo, ich kaufe mir jetzt auf eBay so eine scheiß Tattoo-Maschine und verhunzt hier jeden zweiten Vollidioten, den er erkennt. Also es ist ein bisschen differenziert einfach. Also ich finde es gut, dass wenn jemand richtig Bock hat, das zu lernen und auch wirklich das achtet und wertschätzt, was Tätowieren ist, dass man dann sagt, okay, ey, die Informationspolitik ist da und man kann auf diesen Pool zugreifen oder man kann ihn sich von Tätowierern, wie jetzt dir, mir, mein Vater, wie auch immer, wie sie alle heißen, holen.
Ja.
Aber halt so, nach dem Lockdown hatte ich, ich finde Tätowieren irgendwie geil, so, ich habe mir jetzt auch mal eine Maschine geholt, ich finde es ein ganz geiles Hobby.
Das geht gar nicht.
Wo ich mir denke, halt's Maul, das ist kein Hobby.
Ja.
Das ist eine fucking Leidenschaft und Passion. Wir geben uns richtig einen Riss jeden Tag dafür.
Also ich muss sagen, ich gucke solche Leute oder sowas dann immer mit einer gewissen, nicht Ironie an, aber mit einer gewissen Nicht-Ernsthaftigkeit.
Ja,
genau. Weil ich halt einfach sage, so, dass wir beide machen nicht dasselbe. Dir eine Tattoo-Maschine zu holen, ist nicht dasselbe wie dieses dieses ganze Wissen, sich dafür auch zu interessieren. Du kennst das, ich kenne das, unser Leben besteht zu 80-90% aus Tätowieren.
Ja.
Ne? Das ist alles irgendwie miteinander verwebt, verwoben und dementsprechend hast du halt dann einen ganz anderen Blick da drauf. Und ich habe halt auch gesagt, so ganz ehrlich, klar, ich meine, auch das ist keine Raketenphysik. Das ist halt ein Handwerk. Jeder, wenn du,
genau,
wenn du eine Mauer hochziehen willst, kannst du dir das auch bei YouTube reinziehen, wie man das macht.
Ja.
Ne? So, das heißt aber nicht, dass du jetzt in der Lage wärst, halt das auch als Dienstleistung anzubieten. Ne?
Richtig. Und das heißt auch nicht, dass die Mauer 10 Jahre stehen bleibt.
Ja.
Ne? Kann sein, da kommt halt ein Windstoß und sie fällt um.
Ja.
Da fehlt halt schon noch das gewisse etwas an Wissen, was tiefgründiger ist.
Mhm.
Was ich jetzt halt, wenn ich jetzt einen Azubi hätte, so ich gebe jetzt nicht in der ersten Woche alles preis, was ich weiß.
Nee, nee, natürlich
so, ne? Nicht. Weil dann denkt er sich ja, okay, danke fürs Gespräch. Nach 2 Wochen bin ich weg, so tschüss, du Spast.
Ne? Selbst dann ist es ja so, du, also, ne?
Ist auch nur Theorie. Und dann gibt es immer noch die Praxis bei uns. Also das ist ja das ganz Gute an unserem Beruf so. Theorie und Praxis, das trennt nochmal die Spreu vom Weizen einfach.
Das ist richtig. Ne?
Es gehört auch definitiv ein gewisses Talent dazu. Nicht unbedingt aufs Handwerkliche gesehen. Aufs Handwerkliche gesehen ist es einfach nur so, wie schnell kannst du Informationen aufnehmen und die verarbeiten und umsetzen.
Mhm.
Dann hast du den Teil. Dann gibt es natürlich noch den künstlerischen Aspekt. Der muss halt schon ein bisschen vorhanden sein einfach. Klar, es gibt immer die Leute, die machen halt Realismus und die haben es dann vielleicht oft ein bisschen schwieriger, künstlerisch aktiv zu sein, mhm, machen aber technisch ein exzellentes Tattoo.
Ja.
Und dann gibt es halt eben dann Leute, die, nehmen wir jetzt meinen Vater oder wie du, wie Daniel etc., wir zeichnen halt einfach, wir haben ein bisschen mehr Vorbereitung und
meine Kunden lachen sich jetzt kaputt.
Und die Qualität ist dann trotzdem, ich nenne es mal passabel, ich will jetzt auch jetzt nicht hier prollen, dass wir alle geile Arbeit machen,
nee,
aber sie ist halt einfach gut, die Qualität am Ende.
Was ja nicht gut ist, ist Ignorance-Style, ganz einfach.
Ja, genau.
Das muss so.
Von daher, das muss scheiße aussehen.
Wenn du sagst Vorbereitungszeit, also du, ich wäre es jetzt auch nicht so, bist du dann der Typ, der vorbereitet, wenn der Kunde schon da ist?
Also bei mir ist safe, Kunde ist da und die Zeichnung ist fertig, komplett.
Ja?
Ja. Also ich kann das nicht so, Robin macht es glaube ich auch, dass er in den Laden kommt und noch die Skizze fertig macht. Bei mir ist, wenn der Kunde da ist, habe ich alles vorbereitet. Platz steht, Nadeln liegen da, es ist alles. Und Zeichnung ist fertig. Dann geht es nur noch darum, dass ich die Größe ermitteln muss, ob ich es halt spiegeln muss, welche Seite vom Arm oder was auch immer.
Mhm.
Und dann wird kurz gequatscht, ob halt Farbe oder schwarz-grau. Und dann weiß ich, was ich machen muss.
Krass. Ich bin da komplett unterschiedlich. Ich bin ja so, ich, der Kunde ist da, ich komme rein.
Ach, du kommst nach dem Kunden, finde ich gut.
Was machen wir heute? Nein, ach so, nein, meistens nicht. Es kommt vor, aber meistens nicht. Ja, ich habe halt andere Sachen zu tun.
Ja,
nein,
viel Wichtigeres.
Nein, auf gar keinen Fall. Und dann sage ich hier das und das, dann mache ich ein Foto von der Stelle, weil das halt bei uns dann über E-Mail läuft, geht das nicht anders. Und dann male ich halt mit dem Pad dann da direkt drauf. Ich brauche für meine Entwürfe dann meistens so eine Stunde.
Na, okay.
Aber alles dann. Außer, wenn ich jetzt Neo-Traditional machen muss, wie du, dann bereite ich das auch gerne vor, weil das dauert halt ein bisschen, bis du die Komposition hast.
Ja, genau.
Bis ich alles durchgepauscht habe.
Von dem hätten wir ja die Rosen da.
Genau. Das da, ne? Nee, das habe ich noch nie gemacht.
Werbung.
So, Freunde, ich möchte euch nochmal dran erinnern, dass es einen kleinen Deal für euch gibt. Und zwar bekommt ihr bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment im Online-Shop auf www.cheyennetattoo.com 10% auf eure komplette Erstbestellung. Also alles. Wenn ihr euch jetzt eine Maschine kauft, wenn ihr euch noch Module kauft und so weiter und so fort, kriegt ihr das alles dann 10% günstiger mit dem Code TAILS10. Da bekommt ihr nicht nur die geilen Maschinen, die wir jetzt beim letzten Mal schon ein paar Mal vorgestellt hatten, die Solnova Unlimited, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich auch schon seit längerem in Benutzung habe, sondern ihr kriegt bei Cheyenne auch Module. Und das Geile an den Modulen von Cheyenne ist, dass ihr die in 3 verschiedenen Sorten bekommt. Ihr habt einmal die Craft Cartridges, die sind jetzt, sage ich mal so, die Budget-Variante, wenn man Cheyenne-Qualität möchte. Dann gibt es die Safety Cartridges, das sind die, die ihr wahrscheinlich auch schon mal benutzt habt oder auch am meisten bis jetzt gesehen habt. Die haben eine Sicherheitsmembran drin, dass keine Farbe zurück in die Maschine läuft. Die sind made in Germany, das ist richtig cool. Ich kann auch jedem empfehlen, euch mal die Fertigung anzugucken. Das ist wirklich echt super interessant. Ne? Werden in Berlin oben hergestellt. Ist auf jeden Fall wild, was man da sieht. Und richtig geil, was ihr nirgendwo anders bekommt, sind die sogenannten Capillary-Module. Ihr fragt euch, Josep, was zum Teufel sind die Capillary-Module? Diese Capillary-Module, jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt, haben eine Schnecke sozusagen im Tipp drin, die noch mehr Farbe aufnehmen kann. Und damit könnt ihr
bis zu 10-mal längere Linien ziehen zum Beispiel. Das gibt's für Magnums, das gibt's aber auch für Liner. Und ich kann euch sagen, ich benutze die Liner sehr, sehr gerne, gerade für Letterings und wenn man längere Linien ziehen muss, wirklich perfekt. Die 10% Discount bekommt ihr auf eure Erstbestellung im Cheyenne Online-Shop auf cheyennetattoo.com. Alle weiteren Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung oder auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr da auf den Link in der Bio klickt. 10% Discount mit dem Code TAILS10 auf cheyennetattoo.com für Cheyenne Professional Tattoo Equipment. Freunde, wenn das kein Angebot ist, ich weiß es doch auch nicht.
Werbung Ende.
Das ist auch so krass, ne? Es gibt Leute, die haben sich da wirklich überhaupt nicht Sachen von anderen Künstlern zu nehmen. Das habe ich früher schon nicht gemacht. Das fand ich scheiße.
Nee, also ich habe jetzt, ich muss jetzt für heute einen Schwan vorbereiten. Ich hatte jetzt durch Zufall von Daniel Spauti sein erstes Sketchbuch dabei und ich wusste, da ist irgendwo ein Schwan drin.
Da war der halt drin.
Da war der halt drin, ne? Aber dann gucke ich einfach kurz, wie der das Ding aufbaut.
Ja.
Dann weiß ich, okay, gut, hier Flügel da hinsetzen, Kopf so. Jo, mehr brauche ich nicht. Dann klappe ich das Buch auch wieder zu.
Am Ende ist das ja bei uns allen so, ne? Also am Ende sind wir, unsere Stilrichtung ist ja einfach nur die Summe aller Impressionen, die wir bis dahin halt gehabt haben.
Natürlich.
So habe ich das früher auch gemacht. Ich musste irgendwie eine neue, habe jetzt, wie ich auf deiner Hand sehe, ich habe Haare gemacht. Also habe ich mir angeguckt, habe mir Bilder rausgesucht von Tattoos, wo halt Leute diesen Stil von Haaren gemacht haben, den ich richtig geil fand.
Ja.
Und dann habe ich halt probiert, das zu kopieren. Und dann weißt du halt, okay, die Wellen sehen so aus, ne? Dann probiert man da halt rum, man übernimmt von jedem immer einen Teil. Also nicht alles.
Nee, aber irgendwann macht man sein eigenes Ding draus.
Genau.
Also es entwickelt sich. Also mein Dad hat mir mal damals gesagt, also, ey, wenn du Rosen zeichnen willst, so nimm von 10 Tätowierern die Rosen und pause sie so 40 Mal ab.
Jo.
Irgendwann hast du den Aufbau einfach drin. Also nicht einfach stumpf abpausen und denken, ja, okay, geil, sondern schon mit Bedacht und mit ein bisschen Hirn einfach aktiv das Abpausen und sagen, okay, wie baut er was auf? Wo ist der Rosenkern? Wie dreht er sich? Was auch immer. Und so entsteht dann halt auch einfach irgendwann deine Rose und dann holst du irgendwann noch Inspiration von anderen Tätowierern. Mhm. Meine Rosen sind eine Mischung aus 3 Tätowierern, die ich kenne, wo ich halt cool finde, aber trotzdem mein eigenes Ding ein bisschen.
Ja, klar.
Ne?
Am Ende so ist die Kunst ja. Und
ja.
Auch da, es ist ja auch schwierig im Kunstsektor, gerade auch bei uns, neue Sachen, sage ich mal, zu machen, die es vorher noch nicht gab. Weil alles das finde ich nämlich auch witzig, wenn man schon so lange dabei ist, dann hat man gewisse Phasen schon mitgekriegt.
Ja.
Und mittlerweile ist es auch so, dass ich sage, ah ja, der ist jetzt groß mit dem Stil, den ich aber vor 8 Jahren schon mal bei jemandem gesehen habe. Ne?
Richtig.
Jetzt weiß
es wiederholt sich.
Jetzt weiß ich, wie sich Lars Uwe fühlt, wenn er dann seine Designs bei tausenden von anderen Leuten sieht. So, weißt du? Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es doch cool, auch wenn man eine Inspirationsquelle für Leute ist, die dann halt praktisch sagen, okay, der gefällt mir so gut, dass ich halt, der ist mein Vorbild in dem Sinne und den nehme ich als Referenz für das, wo ich hin will. Ne?
Genau.
Und in einer Welt, in einem Internet, wo man sowieso, ich weiß nicht, ich habe auch den Eindruck, dass Besitz, das wird so, also ne, guck mal, unsere Musik wird gestreamt, uns gehört ja nichts mehr selber. So, jetzt ist es auch so, dass alles so crazy teuer wird, dass du dir auch keine Autos bald mehr leisten kannst. Die sind halt auch am Ende geliehen, geleased, finanziert, was auch immer. So, da ist es auch mit Wissen so. Und gerade diese, ich würde mal sagen, Demokratisierung von Wissen durch YouTube macht ja auch, dass gewisse Sachen halt eben so ein bisschen, was ich schade finde, eigentlich auch ihren Zauber verlieren.
Ja.
Weil ja halt jeder Idiot sieht, wie es funktionieren kann. Also es ist ja, ne, man muss ja im Prinzip in Google nur eine Frage reinhacken so und dann bist du halt praktisch danach, weißt du Bescheid.
Ja,
ist so. Wenn ich zaubern lernen will, ne, klar dauert das, bis ich das geübt habe, aber ich weiß, okay, Trick Y funktioniert so, weil mir da irgend so ein Horst Uwe erzählt, wie das funktioniert, weißt du?
Ja, ist halt
eigentlich schade.
Schade, also ich fände es, oder fand es die ganze Zeit halt schön, dass man das die Information übers Tätowieren halt einfach von seinem, ich nenne es mal, Lehrmeister bekommen hat halt einfach. Ne? Heute ist es zusätzlich das Gimmick, dass man ein paar Infos aus dem Internet bekommt, auch noch gut.
Ja.
Aber heute bekommst du alles aus dem Internet so. Ne?
Ist so.
Bisschen schade einfach. Das ist so ein bisschen das Spirit von diesem, ich nenne es mal, Geheimnistuerei ums Tätowieren, dass das ein bisschen verloren gegangen ist.
Ich war mal irgendwann auf so einem Event von Dr. Eckhard von Hirschhausen. Da ging es um Schulmedizin versus Alternativmedizin. Und er hat gesagt, klar, Schulmedizin hilft nachgewiesenermaßen. Aber dieses ganze Wu-Wu-Zeug funktioniert auch, weil halt eben dieser Zauber, diese Magie da aufgebaut wird und du halt mit einem Vertrauen im Gewissen auch arbeitest von den Leuten. Und er sagte, das ist das, was der Schulmedizin halt verloren gegangen ist. Dieses Ganze drumherum, was auch einen positiven Impact, sonst würde man es ja nicht jahrtausende lang machen, so auf die Heilfähigkeit hat. Ne? Was würdest du sagen, wo siehst du Tätowieren in Zukunft? Also wie sieht es so in, was heißt 10 Jahren, keine Ahnung, aber jetzt so, in welche Richtung entwickelt sich das?
Ich glaube, da habe ich so ein bisschen die Einstellung von meinem Dad.
Alles scheiße.
Alles scheiße? Nee, also ey, mein Dad hat ja Innovation im Business dankend angenommen. Also die Innovation habe ich ja ein bisschen mit reingebracht, so iPad, was weiß ich so. Ne?
Am Anfang, aber krass, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Nee, am Anfang hat er sich natürlich ein bisschen gesträubt und was. Aber am Ende war er der vor mir einen Pen hatte. Und ich habe danach züglermäßig mir einen Pen gekauft. So, ne?
Na gut, du warst Azubi, woher solltest du es nehmen, ne?
Genau. Also klar, die letzten 5 bis 8 Jahre haben viele Studios aufgemacht. Kannst du ja sicherlich auch ein Lied von singen. Ich vermute, dass sich das jetzt durch Corona wurde es ein bisschen bereinigt. Es wird sich jetzt weiterhin noch mehr bereinigen einfach. Aber das Tattoo-Business, auch auf die ganzen Verbote, was wir jetzt halt eben alles haben oder was noch kommen wird, wird schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass Tätowieren wieder ein bisschen mehr Underground wird. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also mehr Private Shops.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass so diese große Schwemme von Künstlern, auch im Zuge von, kennst du diesen Midjourney-Bot? Mhm. In solche Sachen, ne? Das ist ja, also für alle, die das nicht kennen, du hackst im Prinzip beim Discord-Channel ein, was die künstliche Intelligenz dir fertigstellen soll. Man muss da ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Also man, ne, da gibt's auch eine Technik, wie man am besten solche Sachen beschreibt. Aber dass da wirklich Sachen rauskommen, wo ich mir letztens dachte, ich habe das hier mit einem Kumpel vor 2 Tagen aus Spaß abends gemacht und habe gesagt, Digga, das wäre allesamt Instagrammable, was ich hier gemacht habe. Ne? Also das bräuchte ich einfach nur runterziehen, durchpauschen und würde sagen, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. Das ist null Kreativität hinter.
Komplett, ja. Ich habe das jetzt auch letzte Woche, bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich war dann so, okay. Kranker Scheiß.
Und da habe ich eigentlich bis jetzt immer gedacht, das ist der Punkt, der eigentlich am wenigsten ersetzbar ist, diese Kreativität.
Der Mensch einfach.
Na, diese.
Also, was heißt der Mensch? Ich sag, ja, aber schon die Kreativität. Also, ja, warst du schon richtig. Der Mensch kann man ja schon ersetzen. Man sieht seine ganzen Autofabriken etc.
Ja. Also, ich könnte es mir vorstellen, dass Tätowieren so aussieht in Zukunft, dass es für diese ganzen Standardsachen so Maschinen gibt, wie so CNC-Fräsen, wo du halt sagst, okay, ich hätte gern XY und dann hast du halt irgendwo Automaten stehen, gehst dahin, der Automat macht es halt auch exakt und bla. Also, da kann halt auch wenig passieren, ne? Die Möglichkeiten dazu gibt's heute schon, noch nicht für den Massenmarkt, aber ich denke, da reden wir auch nicht über irgendeinen Verschwörungsscheiß, wenn wir sagen, in 10 Jahren werden wir das sehen. Und ich glaube, dass
Roboter.
Genau, und ich glaube, dass das die Masse an Leuten auf jeden Fall auch von Tätowieren in diesem Mainstream, wie er jetzt gerade ist, kann ich mir vorstellen, dass das auch gut und gerne angenommen wird. Allerdings glaube ich, dass dann die Leute übrig bleiben, die tatsächlich Kunst machen und dass für die das Produkt, was die haben, in dem Sinne Tätowieren, noch exklusiver machen.
Definitiv, also da hatte ich es jetzt mit, ich war letzte Woche in Landau zum Arbeiten und ich hatte mit Papa drüber und er hat gemeint, ja, die Leute fahren immer mehr auf die Tätowierer machen nur ihr Ding.
Ey.
So, ne? Ja. Das finden die Leute cool, weil es einfach exquisiter ist und du merkst, okay, krass, der spezialisiert sich richtig heftig darauf. So, ey, ich bin Allrounder-Tätowierer. Wenn jetzt hier die Lisa von Australien kommt, so frisch von ihrem Work-and-Travel-Jahr, dann tätowiere ich ihr halt einen Erdball mit einem kleinen Flieger aus. Habe ich keinen Schmerz, so mache ich.
Ne? Das beste Beispiel.
Nee, aber mache ich. Also ich bin eigentlich an sich ein Allrounder und in Witten bei Robin, ich freue mich über kleine Sachen, aber ich hab's halt eben kaum, weil die Leute nur für Nähe Traditional zu mir kommen.
Ja.
Was ich jetzt nicht damit sagen will, so, ey, hört auf, mir die Anfragen zu schicken.
Ja.
Ich freue mich. Aber ich finde es auch mal spannend, ein kleines Tattoo zu machen.
Man sieht so ein Shift, ne?
Ja, genau.
Das ist aber vielleicht auch gerade eben so, weil man halt sagt, okay, die kleinen Sachen, der ganze Kram, das wird halt, also, wo man jetzt nicht so eine Unendlichkeitsschleife zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt technisch auch nicht einfach, ne? Weil eine Linie, wenn du es verkackt hast, hast du es verkackt.
Ich schwitze da richtig.
Auf jeden Fall. Aber es ist halt so, dass du sagst, okay, wenn jemand wirklich nur das Design haben will und da ist jetzt kein künstlerischer Input, du bist praktisch nur der Farbdrucker, der es halt überträgt. Ne?
Der Dienstleister.
Genau, der Dienstleister. Und was du aber gerade gesagt hast, das muss ich sagen, finde ich auch, dass du halt eine gewisse Spezialisierung hast. Also wir arbeiten bei uns im Studio auch eigentlich so, dass die Leute halt wirklich extra für Motiv XY reinkommen. Mhm. Der eine macht Linework. Dementsprechend haben wir halt auch natürlich manchmal, weil nicht jeder kennt sich mit der Tattoo-Szene halt dann insofern aus,
ja,
ne, kommen auch andere Anfragen rein. Aber bei uns ist wirklich ganz klar, okay, du sagst mir, was du haben willst und ich sag dir, wo du zu uns hingehst. Dafür. Und richtig, das ist ja eigentlich auch cool, ne?
Ja, dass du halt einfach für, ich nenne es mal, jeden Bereich ein bisschen jemanden hast, einen Ansprechpartner für die Kunden.
So. Du musst halt nur genug Nachfrage haben.
Genau.
Hast du gemerkt, dass sich Corona irgendwie ausgewirkt hat auf die Kundenanfragen?
Ja, okay. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt vor einem Jahr erst weggezogen aus Landau, also in Landau gar nicht. Also da war noch Corona richtig die Hölle los. Mhm. Jetzt, seit ich im Pott wohne, schon ein bisschen, aber gleich bin halt eben auch neu da. Also da kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil als neuer Tätowierer in der Area sozusagen, wo eh 40.000 Tätowierer sitzen, muss man sich halt eben auch erstmal Kunden ein bisschen aufbauen.
Ist so.
Also ist jetzt von Witten oder Ruhrpott ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber Landau, die haben richtig reingeschallert danach. Also als, ja, jetzt, ja, als hätten alle Geld gewonnen im Lotto.
Wie viele Studios gibt es in Landau?
Höchstzeit waren 8 und jetzt sind es, glaube ich, 5.
Ja gut, das ist aber auch überschaubar, ne?
Ja.
Wie viele Einwohner hat Landau?
Stadt Landau an sich, glaube ich, 39.000 mit umliegenden Dörfern 44, 45.
Das ist aber schon viel auch mit den Studios, ne? Wenn ich mir überlege, wir waren hier mal Spitze bei 10 und sind jetzt, glaube ich, bei 8, bei einer 110.000 Einwohnerstadt.
Mhm.
Das ist schon ein Unterschied. Und ja, ich kann dir sagen, Alter, ich habe Corona dieses Jahr gemerkt. Auf jeden Fall echt krass. Also bei mir war Hardcore-Sommerloch. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du halt eben diese Spezialisierung hast. Wenn man sowieso einen Style kickt, der, sage ich mal, eher nischig ist, und das ist bei mir halt so, ne, und jeder ist nicht Berlin, dann hast du halt auch eben nicht die Anfragen dafür und dann musst du halt gucken, was kommt. Ich meine, am Ende, guck mal.
Wir sind ja in einem Gartenhaus, ne?
Wir sind in meinem Gartenhaus nach wie vor. Daher ist das auch nicht so schlimm. Aber ja, ich muss sagen, dass, wie sehr Sorgen machst du dir, dass du irgendwann mit dem Beruf kein Geld mehr verdienen kannst? Weil sich einfach nicht, weil dein Skill schlechter geworden ist, sondern einfach, weil die Nachfrage. Also machst du dir darüber Gedanken?
Nee, wenn alle Stricke reißen. Also mit dem Beruf, wenn ich da kein Geld mehr verdiene, mache ich einen anderen Beruf. Also ich habe keinen Schmerz mit, am Band zu arbeiten. Klar, es ist ultra scheiße und es ist eine krasse Riesenumstellung irgendwann, wenn es so wäre. Aber ich hätte keinen Schmerz mit. Also wenn es halt irgendwann so ist, ein Tag trifft ein und ich sage, okay, die Leute finden meine Arbeit kacke oder was auch immer oder sie haben kein Geld mehr, weil auch alles durch jetzt Inflation teurer geworden ist, kann es sich ändern.
Gute Einstellung, weil am Ende ist es so.
Am Ende ist es so. Ne? Also Tätowieren ist Luxusgut.
Das finde ich, das ist auf jeden Fall eine Geschichte und das ist eigentlich auch das Gemeine, weil man auf jeden Fall während Corona, finde ich, auch gemerkt hat, okay, wir sind Luxusscheiße. Ne? Mhm. Mein Kumpel Christian Hasse hat immer gesagt so, ey, jeder Lehrer, jede Krankenschwester macht wichtigere Sachen als wir und dementsprechend darf auch niemand hat das Recht abzuheben, weil er ein bisschen die Nadel schwingen kann, weißt du?
Ja, genau.
So, die sollen mal alle auf dem Teppich bleiben. Da hat der Mann einen Punkt und der könnte sich wirklich erlauben, sage ich mal, von seiner Arbeitsqualität ein bisschen dicken zu machen, so, weißt du?
Ja, wie gesagt, hätte er keinen Schmerz mit. Also ich habe auch in Corona im Lockdown, in dem langen, wo wir 5 Monate zu hatten, also 20 auf 21, habe ich auch im Februar bei Hanna in der Firma gearbeitet.
Ja, das hast du ja gemacht.
Also Hanna, ihr Papa ist Geschäftsführer von einem Pflegeverein.
Mhm.
Und ich habe den halt an Weihnachten angehauen, so, weil ich auch nicht wusste, wie lange der Lockdown noch geht. Hey. Ich so, ey, hast du einen Job?
Ja,
und er so, ja, gib mir eine Woche. Ich guck mal, was es so anbieten lässt oder was ich habe. Und ja, dann war ich halt einen Monat lang, habe ich halt jeden Scheiß gemacht. So, ne? Also ich war nicht bei den Leuten, aber ich habe dann Rezepte abgeholt, habe Rezepte eingelöst, habe denen ihr...
Du Hiwi-Arbeit.
Ja, Hiwi halt so, ne? Ich habe ihr komische, ihre Akten sortiert und was weiß ich was alles. Also ich war so ein bisschen der Mann für alles. Habe dann, was ich nachmittags die Leute von der Tagespflege wieder nach Hause gefahren mit jemand anderem. Also Hauptsache, ich hatte halt ein bisschen was zu tun, weil die ersten 2 Monate fand ich immer noch ganz geil.
Mhm.
Aber dann wird es halt irgendwann richtig scheiß langweilig.
Ja, das ist genau, das ist halt das Ding. Ich glaube, das ist auch dann der Bezug, weil ich meine, wir verwirklichen uns ja irgendwo schon mit unserer Arbeit.
Ja,
also, genau. Glaube ich zumindest.
Ja.
Und wenn du dann halt was hast, was dir halt, was gesellschaftlich wahrscheinlich wichtiger ist, aber was dir halt nur die Brötchen reinbückt am Ende, ja, das ist, also da muss man halt, hast du in der Zeit gemerkt, dass du mehr Output hattest kreativ? Also jetzt in der Lockdown-Zeit, gerade wenn du zwischendurch Handwerk oder beruflich kurzfristig was anderes gemacht hast?
Ich habe 5 Monate nichts gezeichnet.
Ja?
Ja.
Krass. Warum?
Tat gut. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich hab hier Benne zum Beispiel, Benne Bulschak, der ist ja durchgedreht, der hat ja hier auf Tattoo Prints oder jetzt Ink End hat er ja 40.000 Prints online. Und ich dachte so, boah, ich habe mich richtig schlecht gefühlt.
Mm, ich ja, war so, ich war so, Streber gesehen.
Ja, und ich war so, boah, scheiße, Alter, wie viel Bock kann man eigentlich haben? So, und ich war dann irgendwie so, nee, ich habe gar keinen Bock. Und ich muss sagen, es tat gut. Mm. Also mein Dad sagt einfach, nach dem Lockdown, nach den 5 Monaten, habe ich zeichnerisch nochmal eine andere Entwicklung gemacht. Weil ich mit einem kompletten neuen Input wie so ein Restart halt einfach angefangen habe.
Ich muss auch sagen, ich fand, es hat sich gut angefühlt. Man hat ja alle Zeit der Welt und ich habe mir auch eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich in der Zeit machen kann und machen sollte. Mhm. Am Ende kreativ war es dann halt aber auch so, dann hast du bist irgendwie dann raus und dann hast du auch irgendwie gerade kurz, also keinen Bock, das jetzt wirklich in der Frequenz zu machen, weil es halt erstmal, du hast ja keinen Lichtblick.
Nee.
Niemand hat dir ja gesagt, es dauert 8 Wochen und dann ist wieder offen, sondern es ist erstmal 8 Wochen zu, gucken, was passiert, vielleicht leben wir dann schon gar nicht mehr. Ne?
Ja, und deshalb, ich war halt im Februar dann da und ich hatte halt das erste Mal in meinem Leben so einen 9-to-5-Job. Also es war schon was anderes, aber...
Hast du einen Zivildienst gemacht oder Bundeswehr?
Nee, ich wurde ausgemustert.
Ja? Warum?
Ich bin eine hochgradig allergisch.
Ja? Womit kann man dich töten?
Am besten Schimmel.
Ja?
Also Schimmel ist bei mir richtig krass. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Prosecco oder einen Sekt trinke, der mit ein bisschen Schimmel am Kork hat oder durch die Gärung Schimmel drin hat, gehen bei mir sofort die Bronchien zu, da brauche ich mal Notfallspray. Ja, da kratze ich die direkt auf so auf die Art.
Okay, krass.
Ja, oder auch so Schimmel in der Wohnung oder so halt, ne? Das merke ich nach Zeit.
Sollte ja eigentlich rar sein. Wie sieht es mit Schimmelkäse aus?
Esse ich nicht. Also mag ich vom Geschmack her nicht so. Also ich bin auch jemand, ich mag auch keine Pilze. So Trüffel oder so geht bei mir gar nicht.
Ne?
Kriege ich Dreckskotzen.
Ja gut, ja, Pilze ist aber auch immer unterschiedlich. Das, was knallt, gerne, aber die... Max dreht sich schon weg. Der ist schon rausgegangen, weißt du, der hat gesagt, okay, alles klar.
Jetzt wird's kriminell.
Ja, nee, aber das ist ja... Krass, Käse hätte ich nicht... Du bist also, ja auch...
Käse, ja, so, aber so Schimmelkäse oder so, boah, nee, es tönt mich nicht an, so, bin ich ganz ehrlich.
Na, weil eigentlich, also jeder, der dich nicht kennt und schon mal deinen Instagram-Feed gecheckt hat, du bist ja schon ziemlich, also würde ich sagen, du bist schon so ein...
War klar, dass das Thema kommt.
Du bist so ein Feinschmecker, würde ich sagen, ne, so ein, auch so jemand, der auch gerne, also bei Nico findet man auf jeden Fall immer guten Restaurant-Content und I'm not talking hier, ich gehe hier mal zu irgendeiner Burgerschmiede oder so, sondern dann halt wirklich, also, ne,
ja.
Und Wein. Aber da kannst du nichts für, da wurdest du reingeboren.
Ja, es gab keine Muttermilch, es gab schon direkt Weinschorle als Baby bei mir.
Ja?
Ja, also, nee, das jetzt nicht, aber ich trinke einfach unfassbar gern Wein. Also die Kultur bei uns in der Pfalz ist halt eben auch so. Wein war mein Papa sagt es, er hatte halt den Vergleich, früher war Wein eher was für ein bisschen ältere Leute.
Mhm.
Mittlerweile ist es so, dass die jungen Leute viel mehr Wein trinken.
Wein also ist auf jeden Fall
genau, dass sich die jungen Leute halt eben auch damit auseinandersetzen. Okay, die machen auch Weinseminare, also Weintasting, lassen sich erklären, was ist der Unterschied zwischen Riesling, Sauvignon, Cuvée, was auch immer, wo die jungen Leute viel schneller oder in jüngerem Alter einfach mehr Bock drauf haben, das kennenzulernen. Und es ist halt, die Weinkultur hat sich die letzten 10, 15 Jahre bei uns in der Pfalz schon krass geändert. Von Rentner zu, okay, auch junge Leute mit 20, Anfang 20 kennen sich schon aus.
Gesellschaftliches.
Ja, Happening genau. So. Ne? Und klar, bei uns weiß man, Wein verbindet. Bei uns in der Pfalz auch die ganzen Weinfeste und so. Von daher. Und ja, kulinarisch, das habe ich von meinen Eltern auf jeden Fall.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, wir waren schon oft essen. Als Kind. Also meine Eltern, wir waren 2-3 Mal die Woche essen. Ne, wo für viele undenkbar ist.
Ist so, ne? Aber das ist also das Tätowierer-Ding auch.
Genau, irgendwie. Ne? Und seit ich jetzt bei Hanna wohne, mach ich das nicht so krass häufig.
Du kochst aber auch selber, also zumindest, ich habe es noch nicht getestet, aber es sieht sehr gut aus.
Ich koche nicht 100%, ich sag 95%. Ab und zu habe ich halt echt keinen Bock, da muss Hanna kochen. Aber ich koche gern. Das ist auch so ein bisschen abends nach dem Arbeiten mein Ding einfach. Ich gehe dann einkaufen oder wir waren einkaufen, machen einen Wochenplan, was essen war. Und dann koche ich, schenke mir ein Glas Wein ein, mache meinen Podcast drauf. Al forno.
So.
So.
Hier sind deine 10 Euro.
Oder hör halt meine Musik irgendwie, schnibbel an das Zeug, koch, genieß mein Gläschen Wein dazu. Hanna deckt dann den Tisch oder liest ihr Buch in der Zeit oder macht halt irgendeinen anderen Kram in der Bude. Keine Ahnung, was sie dann so treibt immer.
Sauber.
Sauber. Würdest du jetzt nicken? Hatten wir gerade ein Gespräch, dass ich zu wenig im Haushalt mache. Aber jo, und dann mache ich gern. Aber ich gehe dann auch ultra gern essen. Ich gehe auch zum Mc's oder Burger King, habe ich keinen Schmerz mit. Ich gehe auch zu hier Hans im Glück etc. oder hol mir was beim Asiaten um die Ecke. Aber ich bin halt eben auch gern jemand, ich genieße auch gern Essen und gebe auch gern mal Geld aus für Essen. Mhm. Und dann rede ich jetzt nicht, dass ich gut bürgerliche Küche zu Ronny mir einen Schnitzel gönne, sondern ich gehe dann halt auch mal in den Sterne-Restaurant.
Ja?
Ja.
Was war das Beste, was du bis jetzt gegessen hast?
Frank Rosin.
Ja?
Ja.
Ist der bei euch unten?
Ja, das ist eine Stunde in Dorsten. Mhm. Also ich bin jetzt, aber das sind so Dinge, viele werden jetzt denken, oh krass, Alter, der geht ja mega oft. Nee, mache ich nicht. Ich mache sowas einmal im Jahr.
Ja, ja.
Also ich gönne mir das einmal im Jahr. Ne?
Jeder
wo
hat
ich mir
sein
denk,
Hobby. So,
genau, weißt du? Ich bin jetzt mit Hanna in 2 Wochen, haben wir jetzt hier Jubiläum, also 2-jähriges. Wir gehen zu Nelson Müller.
Mhm.
Der hat 2 Restaurants, einmal das Sterne-Restaurant und ein bisschen das lockere, legerere für junge Leute. Und da gehen wir hin. So. Und freue ich mich einfach. Ich mache das gern, weil ich den Abend dann genieße und gutes Essen genieße. Klar, ich kann auch zu Hause gut essen.
Es soll
aber auch
sehr gut sein. Ein Kumpel hat das auf einer Racing-Veranstaltung, hat der Nelson Müller gekocht. Und das muss wohl auch, hat er gesagt.
Ja, und ich freue mich einfach. Ist halt, ich nenne es mal meine Gönnung. So, ab und zu einfach.
Aber finde ich cool. Warum denn nicht? Ja? Wie gesagt, das Ding ist halt immer, es kommt ja immer drauf auf Prioritäten an. So manche Leute, die haben sich nicht bei einem Discounter Hackfleisch für 25 Cent zu essen.
Mach ich
so
nicht.
Und genau.
Das Geld habe ich einfach
dafür. Geben dann aber 8.000 Euro für ihre Karre aus,
weil
ihnen eine neue Felge braucht oder so. Ne?
Ja,
und dann hast du halt genau Leute, die legen dann halt keinen Wert auf irgendeinen anderen Kram und sagen, hey, Essen ist mein Grind. Finde ich aber
definitiv
auch cool.
Und das ist halt eben auch so das, was meine Eltern mir auch so ein bisschen mitgegeben haben. Also mein Dad hat schon immer gesagt, du kannst keine fette Karre fahren und dann aber, im Penny das 20 Cent Hackfleisch kaufen. Also das macht keinen Sinn. Also wenn du einen auf Proll machst und die Kohle hast, dann guck bei allem zumindest ein bisschen auf die Qualität.
Mhm.
Also bei Hanna bei mir ist so, oder allgemein zu Hause, Fleisch wird nur beim Metzger gekauft bei uns.
Finde ich okay.
Also, ne, und den Euro oder die 2 gebe ich auch gerne mehr aus. Aber ich finde es halt eben auch entspannt, weil ich gehe halt zum Metzger und die kennen mich einfach schon. Dann hast du ein kurzes Smalltalk, alles cool. Ja, alles entspannt. So, schönes Wochenende.
Du hast Hausverbot.
Genau.
Mensch.
Raus, piss dich. aber das finde ich halt immer das Schöne einfach so, weißt du? Durch so die kleinen Läden oder die Locals-Sachen wie jetzt Metzger, Bäcker und so.
Ja.
Irgendwann kennt man sich. Man grüßt sich, man hat einen Smalltalk und ist cool.
Ja, das ist auch eben der Grund, warum halt so eine Stadt, die kleiner ist, für uns halt funktioniert und keine große. Wobei das ja eigentlich auch so ein Kiez ist, wo du dann irgendwann, das ist ja auch nur ein Dorf.
Genau.
Du hast da auch deine Standardläden
und
die kennen dich halt auch irgendwann, wenn du da 8-mal am Tag reinmarschierst.
Ja. Und von daher.
Was kannst du am besten kochen?
Boah.
Was machst du am liebsten? Wo sagst du hier, ich zum Beispiel, ich bin der Guacamole-Kaiser, ich mache die beste Guacamole.
Boah, was koche ich denn am liebsten? Oder schwierig. Also ich koche eigentlich echt facettenreich. Also ich mache, was ultra simpel ist, ich mache gern Ziegenkäse, Ravioli mit einfach Salbeibutter, so. Was jetzt, wie gesagt, echt nicht...
Voll simpel, nicht so, keine Ahnung, Steak und Kartoffeln, das ist so mein Go-To, weißt du, das geht immer.
Was ich ultra gerne koche, ist zum Beispiel einfach halt ein gutes Stück Fleisch, also Steak, was auch immer, mit Rosmarinkartoffeln dazu, dann setze ich halt einfach noch eine Balsamico Rotweinsoße auf und so ein Scheiß und
geil.
Aber das ist halt eben auch in einer halben Stunde erledigt. Also alle denken jetzt, oh, Alter, ist ja voll das Ding. Nee, ist es nicht.
So. Du musst halt nur wissen, wie es geht.
Ne? Genau, also kauft euch ein Kochbuch, da steht's drin. Ne? Also ich habe zu Hause auch 20 Kochbücher, ansonsten könnte ich nicht so kochen, wie ich koche.
Wie machst du das mit der Planung? Also wenn du, weil das ist ja auch immer gegebenenfalls so eine Sache bei Leuten, wenn du jetzt, gehst du einmal die Woche für die Woche einkaufen oder gehst du mehrmals die Woche einkaufen?
Unterschiedlich, also wirklich mal so. Also kommt drauf an, so, ne, klar, bei Hanna bei mir ist immer so, jo, was kochen wir die Woche? Und heißt immer so, kein Plan. Und dann musst du dich irgendwie mal ein bisschen neu erfinden. Dann haben wir halt unsere 20 Apps auf dem Handy, wo wir ein bisschen Anregungen bekommen. Aber wir haben auch so unsere Basic-Sachen, wo wir halt immer gerne essen. So
wie
Spaghetti Bolognese, ne? Dann
das geht auch immer.
Geht immer so. Ne?
Das wird auch geil. Das ist auch vor allem, das sind so Essen, die werden immer besser, wenn man die dann nochmal einen Tag stehen lässt. So. Oder Chili oder so, ne?
Ja, habe zum Beispiel auch vor 2 Wochen eine Kürbiscremesuppe gemacht. So, die habe ich einen Tag vorher, die habe ich morgens schon gekocht. Für Hanna, damit sie sie mittags essen kann.
Ja.
Und ich habe sie zum Beispiel gar nicht gegessen. weil ich es irgendwie voll vercheckt habe, weil ich abends dann noch mit jemandem mit dem Tätowierer aus Bochum essen war und dann noch hier und da und dann stand die halt 3 Tage im Kühlschrank und dann haben wir die halt weggetan. Ja. Und ich war so geil, ich habe sie gekocht und nicht mal probiert.
Scheiße. Nimmst du dir Mittagessen mit auf Arbeit nimmst du dir was zu essen mit auf Arbeit und wenn ja, was?
Wir haben eigentlich immer Brötchen oder halt Toast zu Hause oder es geht halt jemand morgens zum Bäcker.
Das ist ja voll langweilig, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja.
Also es ist nicht langweilig, aber ich hätte jetzt gedacht, so ein Brockheimer, der nimmt sich jetzt hier nicht nur ein Brötchen mit.
Ja, also keine Ahnung, wenn wir halt noch Essen vom Vortag haben, nehme ich das mit. Oder Hanna, wir sprechen jetzt zusammen ab, so wer was mitnimmt. Oder ich fahre halt mal beim Bäcker vorbei, nehme mir halt da, was ich, so ein Fladenbrot mit Pude und Salat drauf mit oder so.
Ja, also
unterschiedlich.
Aber du bist jetzt kein Meal Prepper, der sich...
Nee, gar nicht. Bei mir ist immer spontan. Weil ich habe schon überlegt, mal Meal Prep zu machen, so für mittags immer. Und ich war so, das ist mir viel zu anstrengend, die Scheiße.
Ja, das Ding ist, das klappt immer 1-2 Wochen und dann wird es unübersichtlich. Ne? Da kann ich eine Story zu erzählen, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ich kannte vorher auch gar nicht kochen, weil meine Mom war ein bisschen speziell mit der Küche. So. Die hat gesagt, hier der kleine Idiot, wenn der hier rumfuhr, wer kann ich hier kernsanieren? So, ne? Dementsprechend hatte ich 0 Skills und das war auch noch zu einer Zeit, habe ich meine Bude gehabt, 2,8 oder so, mit 18, 19. Ich glaube, mit 19 bin ich ausgezogen. Ich konnte gar nichts. Das heißt, ich habe mich auch auf Kochbücher verlassen so und hatte natürlich auch keine Ahnung und wusste dann auch nicht. Ich habe mir dann wirklich Mittagessen für 5 Tage gekocht und habe die Portionen dann so, wie sie sind, auch im Kühlschrank gehabt, dass ich die dann halt Reis und Hühnchen und Brokkoli. Weißt
ja,
du,
geil.
Die ganze Scheiße.
Ja, aber hey, man, wisst du nicht, irgendwo brauchst du auch einen Einstieg. Und wenn es für dich so einfach ist, für die ganze Woche das vorzubereiten.
Hätte ich keinen Bock mehr heute, sag ich dir, wie es ist.
Ja.
Also maximal Leftovers gehen immer, finde ich. Ne? Gerade auch, ich muss sagen, ich habe mir jetzt, als wir umgezogen sind, in die neue Wohnung einen Smoker geholt. Der ist doch seine Kohle wert gewesen. Ich dachte, das ist was man 2 Wochen macht und danach nie wieder. Aber das ist wirklich oft in Benutzung. Und mein Opti-Grill, Alter. Opti-Grill, beste Mann, muss ich wirklich mal sagen. Ich hoffe, dass
von dem schwärst du ja schon seit wir uns kennen.
In irgendeinem Scheiß-Podcast-Format irgendwann Tefa auf mich zukommt und sagt, Sebastian, pass mal auf hier. Opti-Grill, nee, wirklich. Das ist halt geil, weil das ist halt einfach und schnell. Ich bin dann auch ein Typ, der kauft sich dann halt auch TK-Gemüse, kloppt das dann in die Pfanne, macht parallel hier den Opti-Grill an, schmeißt da irgendwas rein und ruckzuck hast du ja eigentlich ein vernünftiges Essen. Ne?
Ja.
Aber ich gehe auch viel zu oft essen. Und ich habe dann auch manchmal, ich habe so Tage, da habe ich auch keinen Bock auf irgendwas. Ne? Also da ist so, ich weiß, ich habe auf irgendwas Geiles Hunger, aber auf nichts, was man eben so kriegen kann und auf nichts, was sich eben schnell kochen lässt.
Und auch auf nichts, was ich eigentlich für die Woche gekauft habe.
Genau, richtig, so, ja. Ne? Boah, das ist das Schlimmste.
Haben wir auch manchmal so, wo wir denken, so, okay, irgendwie habe ich null Bock auf das, was wir irgendwie zu Hause haben. So. Dann so, okay, bestellen wir. Fuck, ist Primetime, dauert 1 Stunde oder 1,5.
Jo,
so, fuck it, komm, schnell anziehen. Dass wir ausgefertigt sind und dann gehen wir halt schnell was essen. So,
ne? Gibt es bei euch hier, was gibt es da? Gibt es da Uber Eats? Nee, ne? Da gibt es wahrscheinlich mit Ach und Krach Lieferando.
Ja, Lieferando. Aber das ist okay. Wir haben unsere Standardpizzeria, die liefern, also die machen eigentlich nur Lieferung. Und das ist eigentlich auch echt ganz geil, die Pizza bei denen. So, das machen wir eigentlich schon so am Wochenende. Bei uns ist Sonntag oft so Bestelltag. Dann haben wir keinen Bock. Und dann gibt es halt immer Pizza. Ist eigentlich ganz witzig so.
Die kennt man dann auch. Dann ruft man an. Bei uns, wir waren jetzt in Schecksmühle bei Pizza, wie heißen die nochmal? Pizzeria 2000, glaube ich, bei Harry. Ich sag mal bei Harry. So, und Harry kennt mich seit Ewigkeiten. Harry kommt, Sebastian, ne? Und ich bin 1-2 Mal im Jahr da, ne? Und das, aber vorher auch regelmäßig, man kennt sich halt irgendwann. Er ist so ein Lammatsch und mit Fleisch. Ich sag, da, mach mal fertig.
Ja.
Das ist geil.
Ja, ist so. Ne? Also, bei der Pizzeria, also Toto heißen die. Ist auch der Sohn so, den wir grüßen uns mittlerweile auch schon sehr, so, hey Digi, alles, weißt du, das ist wie das, was ich vorhin gemeint habe beim Metzger oder beim Bäcker einfach so. Ist entspannt.
Und du weißt auch, dass die Leute sich dann Mühe geben, weil die dich halt kennen und einen Bezug kriegen, dass sie dich nicht abspeisen mit irgendeiner Scheiße. Und die sagen, Digga, dann gibt's halt auch mal Mühe.
Ist irgend so ein Lachi so, bring die scheiß Pizza dahin und die pfeifen das Ding da rein und eigentlich hast du 2 Sonderwünsche gehabt und nichts ist drauf davon.
Genau, ne? Richtig. Spucke ist dafür drauf, ganz
genau.
Aber da, wo
man Ejakulat ein wenig.
Ja, okay. Okay, alles klar. Ich würde sagen, also, wir können jetzt habe ich richtig Hunger. Es ist schön, dass ich gerade gesehen habe, dass parallel.
Und ich hör nebendran schon, wie sie aufbauen.
Ja.
Ich sehe es auch schon die ganze Zeit hier vorbei.
Ja, ich wollte es gerade, alle Spingsen schon drauf so. Schön. Würde ich sagen, dann rappen wir es ab an der Stelle.
Auf jeden.
Wir werden uns sicherlich noch öfters hören dabei. Wir haben es jetzt immer so gemacht. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch wen grüßen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Die letzten Worte sozusagen.
Nee, also einfach nur schon mal danke für das Format heute. Und danke für diese tolle Show.
Gerne.
Also wirklich Hut ab an dich.
Naja.
Und an jeden Tätowierer, der es hört. Schaut euch das auf Instagram an. Es lohnt sich.
Kann ich bestätigen, aber easy. Alles easy.
Ja?
Erzähl den Leuten noch mal ganz kurz deine Insta-Handles, Kontaktmöglichkeiten, wie die Termine kriegen.
Ja, natürlich. Also Instagram ist nico.brokhammer, also nico.brokhammer. Termine gibt es bei mir eigentlich immer, wenn ich es ankündige. Also in der Regel vergebe ich quartalsweise Termine. Einfach schreiben. Guestbots müssen sich nicht an die Terminvergabe halten, da immer schreiben, wenn jemand irgendwie was will.
Alles klar, Nico. Dann sage ich mal Dankeschön und dann, ja, doch, schönes Ding.
Ich wollte noch jemanden grüßen hier.
Ja?
Ja, nee. Madi Miki. Die hat wirklich, die hat eine Trophäe und einen Strauß Blumen verdient.
Ja, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das muss jetzt ja auch mal gesagt werden. Genau. Oh ja, jetzt weint die wieder. Jetzt ist sie gerade hier reingekommen und weint. Meinst du jetzt? Nein, ich finde auch, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, so, die ist hier eigentlich die gute Seele davon.
Ja.
Ohne die würde das hier nicht so geil sein, wie es ist. Das können wir ja auch ruhig mal sagen.
Genau, definitiv.
Ne? Ach, guck mal, jetzt heute wirklich.
Naja, gut. Wir zwei Schleimbolzen.
Ja, auf jeden. So, dann kriegst du noch deine Faust, Alter.
Genau,
Faust. War cool, hat Spaß gemacht.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao. We'll be right back.